ARD.
HR Info Kultur
mit Dagmar Fulle.
So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit.
Man,
sweet, sweet
memories you gave me. Made of it.
You can be memories you gave me.
Man,
sweet, sweet
memories are made of it.
Memories, Erinnerungen, sind etwas, was alle Menschen auf der Welt verbindet. Je älter sie werden, desto mehr Erinnerungen haben sie. Und die sind beileibe nicht alle gut, denn so schön war die Zeit dann häufig eben doch nicht. Eine besondere Form der Erinnerung ist die innerhalb einer Familie. Was Eltern und Großeltern erlebt haben, prägt uns manchmal mehr, als uns lieb ist. So wirkt bis heute nach, was Menschen im Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und in vielen Familien gibt es Erinnerungsstücke, die dem Rest der Welt vollkommen bedeutungslos erscheinen, denen, die sie besitzen, aber viel bedeuten, weil Erinnerungen und Geschichten dranhängen. An einem vollkommen abgeliebten Teddybären, einer Trillerpfeife, einem Portemonnaie, einer Schreibmaschine, einem Milchkännchen oder einem Kochtopf. Weil die Dinge helfen können, zu verstehen, wie die Eltern und Großeltern als junge Menschen waren, welche Träume sie hatten, welche Erfahrungen und welche Fehler sie gemacht haben. Warum hängt daran dein Herz? So heißt ein neues Buch mit dem Untertitel »Wie Erinnerungsstücke aus der Kriegszeit helfen, unsere Eltern zu verstehen«. Darin erzählen 37 Menschen, was sie mit einem Erinnerungsstück verbinden. Es sind vor allem Kriegskinder und Babyboomer. Bekannte und unbekannte Namen sind dabei. Rita Süssmuth zum Beispiel und Björn Engholm, Marie-Louise Marian und Paul Maar, Hanna Schigula oder auch Niklas Frank, der heute Mitte 80 ist und der sich sein ganzes Leben lang an seinem Vater Hans Frank abgearbeitet hat, dem sogenannten Schlächter von Polen, der 1946 nach den Nürnberger Prozessen hingerichtet wurde. Ganz unterschiedliche Geschichten erzählt dieses Buch. Geschichten, die zeigen, wie weit der Arm des letzten Weltkrieges noch immer reicht, wie er die Nachfahren von Tätern wie Opfern beeinflusst und welche Folgen die Sprachlosigkeit in vielen Familien hatte und hat. Das Hamburger Journalisten-Ehepaar Annette und Hauke Goos hat diese Geschichten zusammengetragen, weil, so erzählt Annette Goos, sie selbst eine bewegende Begegnung mit ihrem ansonsten eher wenig emotionalen Vater in Erinnerung hat und die hatte mit einem Teddybären zu tun, einem Stück wiederum seiner Kindheit.
Daran erinnerte ich mich, als ich im Spiegel, wann war denn das? Also 2019, glaube ich, eine Geschichte gelesen habe, in der Kriegskinder und Kriegsenkel zu Wort kamen, die auch alle so einen Gegenstand aus der Kriegszeit aufbewahrt hatten und die ihre Geschichte dazu erzählten. Und damals war das Echo auf diesen Artikel so groß, dass wir dachten, da müssen wir noch was draus machen, was Größeres. Und dadurch ist dann die Idee zu dem Buch entstanden.
Also jetzt kann man es ja bei einem Teddybären noch nachvollziehen, aber da tauchen ja auch andere Gegenstände auf, wie eine Schreibmaschine oder eine Trillerpfeife, ein Kochtopf oder ein Portemonnaie. Also wie kann denn sowas ja dazu beitragen, dass man die Eltern oder auch Großeltern besser versteht und dass sich ausgerechnet damit mit solchen banalen Alltagsgegenständen so ganze Geschichten und Lebensräume so öffnen?
Ja, das ist, also für Außenstehende scheinen diese Gegenstände so unscheinbar und unspektakulär zu sein, weil sie ja auch keinen Wert eigentlich mehr haben, keinen erkennbaren. Aber für die Besitzer haben sie eben so eine große Bedeutung, weil diese Gegenstände mit Erinnerung verbunden sind. Also und mit einem meistens sehr starken Gefühl. Also deswegen haben sie diese Gegenstände bis ins hohe Alter aufbewahrt, obwohl sie eigentlich keinen praktischen Nutzen haben. Also im Buch hatten wir zum Beispiel diese alte löchrige Turnhose des Vaters, der nicht aus dem Krieg zurückkam. Und diese Hose hat ja auch überhaupt keinen materiellen Wert mehr, aber der Sohn hebt sie auf, der zieht die sogar manchmal an, wenn er zum Baden an Fluss geht und irgendwie gegen die Mücken. Der Sohn hebt die Hose auf, weil diese Hose eine Verbindung schafft zu diesem Vater, den er nie kennengelernt hatte und den er bis heute eben schmerzlich vermisst. Also für viele Besitzer stehen die Gegenstände tatsächlich für ein Idyll, also für eine Zeit, bevor ihre Welt in Trümmer fiel. Mein Mann hat das immer so schön gesagt. Also diese Gegenstände sind Habseligkeiten, im Wort sind. Also wirklich Habseligkeiten.
Jetzt erzählen ja in Ihrem Buch die Menschen nicht nur von Gegenständen und von Geschichten, sondern sie erzählen auch immer wieder ganz oft so von Schweigen vor allen Dingen. Also die Eltern wollten dann nicht drüber reden. Sie reden auch von Gefühlskälte ihrer Eltern, also von dieser Generation, die als Kinder oder Jugendliche vielleicht auch den Krieg erlebt haben. Ich kenne das auch aus meiner eigenen Familie, also oft selber noch eingezogen wurden als Teenager. Warum eigentlich das? Also warum diese Sprachlosigkeit und diese Härte auch, die es in vielen Familien gab?
Ja, die Sprachlosigkeit ist tatsächlich etwas, was uns immer wieder auch aufgefallen ist. Also das war so ein Standardsatz. Wir haben nie drüber geredet, ich habe nie gefragt, der Vater hat nie erzählt, es war ein Tabu. Selbst Rita Süssmuth, ja, die sich jetzt als Politikerin ja nun sicherlich für die Geschichte interessiert hätte, ihre Eltern, die sagte, das war ein schwarzes Loch. Die Zeit von 1939 bis 1945 war ein schwarzes Loch. Also ich glaube, diese Sprachlosigkeit und diese Härte kommt daher, dass diese Seelen der meisten Kriegskinder einfach wirklich beschädigt sind. Also wir haben in unseren Gesprächen so viele schreckliche und traurige Geschichten gehört. Also ich habe so oft gedacht, mein Gott, wie kann das ein Kind aushalten? Also dieses Beispiel, das ist eigentlich nur ein kleines Beispiel, wir haben eigentlich noch, glaube ich, fast noch stärker, aber dieses fand ich so anschaulich. Da erzählt ein Mann, dass seine Schule im Krieg zeitweise als Lazarett genutzt wurde. Und er als Kind, also der war damals 10, hat auch geholfen, die verwundeten Soldaten zu versorgen. Und dann sagt er wirklich, dass in der Sprunggrube, in der sie sonst Weitsprung geübt haben, da wurden jetzt die Arme und Beine verbrannt, die den Soldaten amputiert worden waren. Und da sind die Kinder, ja, das sind dann so Bilder, das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Und über diese schrecklichen Bilder und Erlebnisse haben ja die Kinder auch nie gesprochen. Also damals nicht und auch später nicht. Das wurde ja nie aufgearbeitet.
Und viele sind ja dann auch, ja, dann danach in so einem Dilemma gewesen. Sie wussten vielleicht nicht, welche Rolle die Eltern gespielt haben, was sie getan haben, was sie nicht getan haben. Nach dem Krieg waren ja plötzlich alle entnazifiziert und das ging alles ganz schnell. Aber es gab natürlich welche, die ja aktiv begeisterte Nationalsozialisten waren. Es gab sehr viele. Es gab auch sogenannte Mitläufer, wie man sie später genannt hat. Das ist ja so ein unauflösbares Dilemma auch, weil Kinder ihre Eltern ja auch lieben, ist ja ganz normal.
Das ist ein ganz großes Dilemma. Also natürlich haben Kinder auch Angst vor der Frage, was haben meine Eltern eigentlich gewusst? Ja, waren die womöglich doch begeisterte Nazis? Also wir haben oft gehört, auch in unseren Gesprächen, ja, mein Vater war nicht in der Partei, er war freundlich zu den jüdischen Nachbarn oder hat Hitler kritisch gesehen. Also da ist eine große Sehnsucht nach Eltern, die ja in moralisch verkommenen Zeiten sauber geblieben sind. Und ich denke, da ringen so zwei Sehnsüchte in der Seele vieler Kriegskinder. Also einerseits wollen sie eine eventuelle Mittäterschaft der Eltern nicht gutheißen, indem sie schweigen, indem sie nicht fragen. Und andererseits spüren sie natürlich diesen starken kindlichen Wunsch, die eigenen Eltern bewundern zu können und zu lieben, also lieben zu können, ja, weil es eben die Eltern sind. Also das ist tatsächlich ein Loyalitätskonflikt und der wird ja besonders deutlich. Also dieses Dilemma wird besonders deutlich bei Niklas Frank. Ne? Also er hat ja seinen Vater für seine Verbrechen verachtet, aber sich ja gleichzeitig nach dessen Liebe gesehnt.
Ich merke das schon in unserem Gespräch, das hat ja auch Sie alles bewegt, was Sie da erlebt und gehört haben. Wie war das für Ihren Mann und für Sie? Also diese Gespräche, das Schreiben, gab es vielleicht auch was Sie ja vielleicht ganz besonders beeindruckt oder berührt oder auch überrascht hat?
Berührt hat mich tatsächlich ganz besonders eine Begegnung mit einem 91-jährigen Mann. Und der erzählte seine Geschichte, also als er 8 Jahre alt war und die Bombardierungen auf Hamburg immer schlimmer wurden, da musste er im Rahmen dieser Kinderlandverschickung nach Wien reisen. Also ganz alleine in ein fremdes Land zu fremden Leuten, weg von der Familie. Und dann lag er in Wien noch monatelang im Krankenhaus, weil er Tuberkulose bekam. Und er sagte zu uns, als wir da bei ihm auf dem Sofa saßen, er sei für Heimweh beinahe zugrunde gegangen. Und als er dann nach fast einem Jahr endlich wieder nach Hause durfte und in Hamburg am Bahnhof ankam, dann war da niemand, um ihn abzuholen. Da musste die Polizei zur Mutter fahren und ihr sagen, sie solle bitte ihren Sohn abholen. Und während dieser 91-jährige Mann das erzählte, holte ihn dieses Heimweh wieder ein und dieser Schmerz, dass da niemand war, um ihn abzuholen. Und dann fing er an zu weinen. Also da sitzt ein 91-jähriger Mann vor uns, der von einer Zeit erzählt, die über 80 Jahre zurückliegt. Und dieser Schmerz von damals, der ist so überwältigend, also so tief, dass der ihn beim Erzählen wieder einholt. Und das hatte uns wahnsinnig berührt, weil das eben zeigt, wie tief diese Wunden sind. Also selbst wenn eine Wunde vernarbt scheint, dann kann die jederzeit wieder aufreißen.
Ja, und ich glaube, man kann so alt werden, wie man will. Das steckt einfach in einem drin. Das ist ja die eigene Geschichte.
Ja. Aber das war eben so, und als er dann weinte, hat er auch sofort sich entschuldigt, weil das sind die ja auch, Gefühle zeigen,
gerade Männer.
Ja, so, ja. Männer, die sind ja so groß geworden, reiß dich zusammen, und Gefühle zu zeigen ist ein Zeichen von Schwäche. Also er hat sich ganz schnell wieder versucht zu fangen, und da hätte ich ihn am liebsten in den Arm genommen und gesagt, nein, das ist gut, also lassen Sie das mal raus. Ne? Das ist ja das Schlimme, dass Sie das nicht mal rauslassen können. Wir haben ja auch Leute, ich glaube Rita Süssmuth war das, die auch sagte, sie hätte gerne zu ihrem Vater gesagt, Mensch, jetzt schmeiß mal irgendwie die Margarineschachtel an die Tür und lass das mal raus. Und sie sagte, er hätte das wahrscheinlich auch gerne gemacht, aber er konnte nicht. Also die sind so gefangen in sich. Und das, glaube ich, liegt wirklich an dieser Erziehung, dass diese Gefühlstaubheit kommt von dieser Erziehung, dass sie einfach nicht ihre Gefühle zeigen durften, ausleben durften. Die waren unerwünscht. Ne? Also man musste einfach nur funktionieren. Als die Kind waren, war das Motto, du hast zu funktionieren. Und wir sind ja auch noch, wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir ja so auch noch groß geworden. Ne? Stell dich nicht so an, ist ja, ein Satz, den wir alle kennen.
Ja,
ne?
Klar. Und du hast es ja sowieso schon viel besser als wir. Und
ja, genau. Was willst du denn? Und was ist das, was ist ein aufgeschlagenes Knie gegen das, was wir alles auf der Flucht verloren haben? Und so, ja.
Was nehmen Sie selber mit für sich aus dieser Arbeit an diesem Buch? Sie beide vielleicht?
Also grundsätzlich ist uns durch die Gespräche nochmal klar geworden, was diese Generation wirklich durchgemacht hat und was sie geleistet hat, um danach überhaupt wieder ins Leben zu finden oder überhaupt ein Leben aufzubauen mit Familie und mit Job und so, das überhaupt sich irgendwie so zu etablieren. Und ich habe mir dann auch nochmal vor Augen geführt, was meine Eltern in ihrer Kindheit eigentlich erlitten haben. Also ich habe als Kind nicht immer das bekommen, was ich gebraucht hätte. Und das Verhältnis war nicht immer einfach. Aber ich kann jetzt einfach besser verstehen und anerkennen, dass meine Eltern wirklich getan haben, wozu sie in der Lage waren. Also dass sie ihr Bestes gegeben haben, also mehr konnten sie einfach nicht. Eben weil sie auch ein Produkt ihrer Zeit waren. Also das ist mir klar geworden und ich fand das sehr tröstlich.
Müssen wir alles verstehen und vor allem alles verzeihen?
Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, es geht nicht ums Verzeihen, sondern ums Verstehen. Also warum waren meine Eltern so oder warum haben meine Eltern so gehandelt? Warum haben sie mitgemacht? Also ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann steht man halt vor der großen Frage, wie soll unser künftiges Verhältnis aussehen? Wie kann es aussehen? Also da gibt es ja eine große Bandbreite. Verzeihen ist überheblich, weil es dann impliziert, Mensch, also wer bin ich, dir diese Schuld zu erlassen? Also die Verantwortung, die soll ruhig bei den Eltern bleiben. Also es geht mir darum, dass ich als Kind meinen Frieden finde. Ich will meinen Frieden finden und den kann ich, glaube ich, nur finden, indem ich versuche zu verstehen, warum meine Eltern gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Die Verantwortung bleibt bei den Eltern, das müssen die aushalten. Ja.
Sagt Annette Goos, gemeinsam mit ihrem Mann Hauke Goos, Autorin des Buches »Warum hängt daran dein Herz?« Wie Erinnerungsstücke aus der Kriegszeit helfen, unsere Eltern zu verstehen. Erschienen ist es als Spiegelbuch in der Deutschen Verlagsanstalt. Wie war das eigentlich in der Nazizeit, im Krieg? Was habt ihr gemacht? Wo wart ihr? Woran habt ihr geglaubt? Was habt ihr getan? Und wieso waren nach dem Ende des Krieges und nach dem Ende des Dritten Reiches plötzlich alle entnazifiziert? Das waren die Fragen der Kriegskinder, geboren zwischen 1940 und 1950, die zur Generation der 68er werden sollten. Die Beatles und die Rolling Stones singen von Revolution und Straßenkämpfen. Johnny Cash singt im Knast, Aretha Franklin verlangt Respekt und James Brown singt davon, dass er ein stolzer schwarzer Mann ist. Aber all das ist in Deutschland weit weg. In den Hitparaden dominieren hier Peter Alexander, Roy Black und Heintje. Alte Nazis sitzen in Spitzenämtern, der Bundeskanzler heißt Kurt Georg Kiesinger, NSDAP-Mitglied gewesen seit 1933. Eine verheiratete Frau gilt in Deutschland 1968 nicht als geschäftsfähig, Vergewaltigung in der Ehe ist kein Straftatbestand, dafür gilt der Paragraph 175, der Homosexualität kriminalisiert. Das neue Buch der Frankfurter Autorin Beate Rösler heißt Eddas Aufbruch und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die versucht in dieser Zeit die Mauer des Schweigens in ihrer Familie zu zerbrechen. Edda fährt von Frankfurt nach Berlin, um zu demonstrieren. Sie erlebt dort den Mord an Benno Ohnesorg. Und als sie durch Vermittlung einer Lehrerin die Chance bekommt, als Au-pair nach Frankreich zu gehen, will ihr Vater das verbieten, ohne weitere Begründung. Sie setzt sich durch und geht trotzdem. Das ist der Anfang vom Ende des Schweigens. Beate Rösle hat sich in ihrem letzten Roman Helenes Versprechen mit der Nazizeit beschäftigt, mit Krieg, Vertreibung und dem Holocaust. Ihr neues Buch knüpft zeitlich daran an und eine Figur aus der ersten Geschichte wird zur zentralen Figur der neuen. 2 Jahre lang hat sie dafür recherchiert und ist, wie sie im Nachwort schreibt, in die späten 60er Jahre eingetaucht. In eine Zeit geprägt von gesellschaftlichen Veränderungen, von Kriegen in Vietnam und Nahost, dem Prager Frühling, aber auch von enorm mitreißender Aufbruchsstimmung. Vieles aus der Geschichte rund um die 68er-Bewegung ist inzwischen sehr gut recherchiert und hinreichend bekannt. Trotzdem hat Beate Rösler bei ihren Recherchen auch noch Überraschungen erlebt.
Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist immer ein großer Unterschied, wenn man Dinge eigentlich weiß, weil man die mal gehört hat, oder ob man in das Thema richtig eintaucht. Das ging mir übrigens bei meinem letzten Roman Helenes Versprechen auch so. Man denkt, man hat schon so viel gelesen, gehört über den Nationalsozialismus, und wenn man eintaucht, dann gibt's immer wieder Neues. Und so war das jetzt bei Eddas Aufbruch, als ich dafür recherchiert habe, in Deutschland und in Frankreich. Da kannte ich mich natürlich noch weniger aus, habe ich durchaus Überraschungen erlebt. Eine heitere vielleicht. In dem Roman macht Edda einen Ausflug mit ihrer großen Liebe 1968 nach Essen, in meine alte Heimatstadt, zu den internationalen Essener Songtagen. Und ich kenne in Essen viele Leute, die sehr musikaffin sind, und ich habe die mal gefragt, hast du schon mal davon gehört? Die ganze Stadt war voll, 50.000 Leute kamen dafür, und das war das erste internationale Rockmusikfestival, was in Europa stattgefunden hat. Ein Jahr vor Woodstock. Und keiner kannte das. Also da muss ich sagen, das war schon eine große Überraschung. Das wurde in Essen nicht so sehr an die große Glocke gehängt, dass da 50.000 junge Leute ein paar Tage in die Stadt eingefallen sind mit langen Haaren und für den damaligen Geschmack unmöglich angezogen.
Die Hauptfigur ihres Romans, Edda, geht nach Frankreich als Au-pair. Sie lernt da Marcel kennen, einen Studenten, verliebt sich und sie stößt durch ihn auf ein Kriegsverbrechen, an dem ihr Vater mutmaßlich beteiligt war. Das ist dann im Lauf der Geschichte noch die Frage, inwiefern und ja, wie sehr. Im Sommer 1944 in Oradour-sur-Glane in Zentralfrankreich ist es nahe Limoges. Ich muss gestehen, das war für mich überraschend, ich hatte davon noch nie gehört. Wie sind Sie darauf gestoßen?
Ich sag mal so, das Schöne am Recherchieren ist, ich suche eine konkrete Sache. In dem Fall hatte ich für den Pariser Mai recherchiert. Und dann stößt man ja, wenn man immer weiter recherchiert, auch auf ganz andere Dinge. Und Oradour-sur-Glane, das Massaker, das da stattgefunden hat, das gehörte dazu. Und ich hatte irgendwann mal den Namen gehört, aber ich muss auch gestehen, ich habe mich dann in das Thema vertieft habe, auch nicht viel darüber gewusst. Auch da habe ich mich wieder so ein bisschen umgehört und ich habe genau 2 Leute gefunden, die was schon mal von Oradour-sur-Glane gehört hatten, obwohl das in Frankreich ja ein unglaublich symbolträchtiger Ort bis heute ist. Und als ich dann einmal drauf gestoßen war und auch noch dabei war, an dem Lebenslauf meiner Figuren zu basteln, da habe ich gedacht, also das ist so ein großes, wichtiges Thema, das muss unbedingt rein in diesen Roman. Und dann bin ich vor 2 Jahren nach Frankreich für eine Recherchereise gefahren und natürlich auch nach Oradour-sur-Glane, zu meiner großen Freude mit meiner damals fast 18-jährigen Tochter. Und wir waren bei dieser Gedenkstätte. Also ich kann wirklich nur empfehlen, Hörerinnen und Hörern, die in Frankreich Urlaub machen in der Nähe von Limoges, Das ist wirklich ein sehr lohnenswerter Ausflug. Das Örtchen Oradour-sur-Glane, wo das Massaker stattfand, das ist so beibehalten worden, wie die SS das im Juni 1944 verlassen hat.
Und die haben dann nebenan einen neuen Ort gebaut.
Ganz
ne?
genau.
So liest es sich.
Ja. Ganz genau. Ja. Und dieser neue Ort, der wurde damals direkt daneben gebaut. Also das heißt, die Kinder, die es ja zunächst sehr wenig gab, weil die meisten ermordet worden waren, aber dann wieder, die mussten, wenn sie zur Schule wollten, immer an diesem alten Ort vorbei. Und der neue Ort Oradour, der wurde lange sehr trist in Grau gehalten. Es durfte auch nicht geschmückt werden, die Balkone und nichts, also um der Trauer Ausdruck zu verleihen. Und wenn man heute dort ist, also seit 1999, gibt es ein hervorragendes Informationszentrum. Das durchläuft man, bevor man in diese Gedenkstätte, diesen Ort geht. Und es ist eine der beeindruckendsten Gedenkstätten, die ich je gesehen habe.
In Ihrem Buch ist die Reaktion von Eddas Vater erstmal runterspielen und so vorgeben, irgendwie keine Ahnung zu haben. Und sogar als Edda ihn direkt damit konfrontiert, dass er dabei gewesen sein muss, weil sie ein Foto gefunden hat, streitet er es ab. Edda nimmt sich dann vor, nachdem sie sich mit ihren Eltern überworfen hat, also ihren Vater, einen mittlerweile längst sehr angesehenen Arzt, gab ja viele, die dann nach dem Krieg in angesehenen Berufen gearbeitet haben, also den bei einer Feier an der Universität öffentlich zu entlarven, sie tut es aber am Ende dann doch nicht, heißt, sie landet auch in dem Dilemma, das so viele Geschichten begleitet, dass der Vater, was auch immer er getan hat, doch eben ja auch der Vater ist, nach dessen Liebe man sich sehnt, wie es Niklas Frank ausgedrückt hat, haben wir vorhin gehört. Wie sehen Sie Ihre Figur, also wie sehen Sie Edda am Ende des Romans? Kann sie verstehen? Kann sie verzeihen? Muss sie das überhaupt? Oder gibt es einen anderen Weg, mit so einer Familiengeschichte umzugehen?
Das ist wahrscheinlich sehr individuell, ob das gelingen kann. Wenn ich jetzt meine Edda vor mir sehe, die Entwicklung, die sie durchläuft im Laufe des Romans, von einem Kind, sage ich mal, das auf den Spaziergängen mit seinem geliebten Vater eigentlich schon immer gespürt hat, irgendwas ist da, was den Vater abdriften lässt, gedanklich, und ihn von ihr entfernt. Und sie begreift auch relativ früh, dass das immer dann passiert, wenn das Thema Krieg im Raum steht. Als sie dann politischer interessiert wird und sich für ihre Familiengeschichte auch interessiert und Fragen aufkommen und dann nicht nur Fragen aufkommen, sondern sie findet Briefe, die Vermutungen in ihr wachrufen, die schwer erträglich sind, wenn man sich seinen eigenen Vater vorstellt. Sie wünscht sich eigentlich, dass das nicht sein kann, aber sie möchte die Wahrheit wissen und die verweigert er ihr. Er verweigert ihr Gespräche, dass darüber erstmal große Wut und auch Verzweiflung und Hilflosigkeit entsteht. Gefühle, die vielleicht dazu führen, dass sie auf diese Idee kommt, ihn öffentlich zu brüskieren, was Sie gerade angesprochen hatten, wo man ja geteilter Meinung sein kann, wie sinnvoll das ist, kann ich dennoch nachvollziehen, weil ich habe lange überlegt, was hätte ich denn gemacht, wenn ich ständig nachbohre und Fragen stelle und meinen Vater bitte, mir zu antworten, und es kommt nichts. Den Weg, den meine Protagonistin jetzt geht, den würde ich gerne mal offen lassen, weil das, glaube ich, ganz spannend ist, das mitzuerleben. Aber deutlich wird, glaube ich, schon, dass sie versucht, Verständnis für ihren Vater aufzubringen. Im Gespräch mit ihren Freundinnen zum Beispiel, wobei eine Freundin zu ihr sagt, du liebe Zeit, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte an deren Stelle. Wir sind einfach nicht in der Position. Und von da ausgegangen ist es, glaube ich, eine gewisse Gratwanderung, wie viel Verständnis man noch hat für Dinge, die Menschen, die einem nahestehen, getan haben. Oder wo dann der Punkt ist, wo man sagt, nein, also hier kann ich das einfach nicht mehr akzeptieren. Und da ist Edda wahrscheinlich ein ganzes Stück weiter. Also wenn man liest über die Zeit, wie Sie es ja auch angesprochen haben, dann weiß man ja, dass viele Kriegskinder eben nicht geschafft haben, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, dass so eine intensive Auseinandersetzung dann schon mal stattgefunden hat. Aber für mich war die Überlegung spannend, als ich meine Protagonistin geschaffen habe, mir vorzustellen, was hätte man denn tun können? Was hätte ich vielleicht getan?
Sagt Beate Rösler, Autorin des Romans Eddas Aufbruch, erschienen im Aufbau Verlag. Was hätte man tun können, was hätte ich vielleicht getan? Vielleicht ist genau das die Frage, die die Generationen miteinander ins Gespräch bringen kann, weil es eben weniger um Schuld geht und mehr ums Verstehen der Zeitzeugen, die noch da sind und berichten können. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.